So, am aufschlussreichsten für euch wäre, wenn heute Morgen nicht der Andreas Fett hier stünde, sondern so 5, 6 Mädels aus meiner Vergangenheit, die euch erzählen könnten, wie der Andreas Fett mit dem anderen Geschlecht umgegangen ist. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich weiß genau, was für ein Glatteis das ist, wie gerade wir Jungs wahrscheinlich auf keinem Gebiet anfälliger, versuchlicher sind wie das andere Geschlecht, die Faszination. Aber ich muss auch sagen, ich bin dank der Gnade Gottes tatsächlich bisher nur mit einem einzigen Mädchen intim gewesen. Und ich freue mich sehr an meiner Frau, die Gott mir geschenkt hat, die ich nicht verdient habe. Und ich wünsche, die Gabi könnte heute ein bisschen erzählen. Als ich sie zum ersten Mal im Arm hielt, nach einer Shoppenrunde, und wir uns so mitgeteilt hatten und uns bewusst wurden, wir haben wirklich schon lange füreinander gebetet und irgendwie hat Gott das gemacht, da schaute ich sie an und sie blickte zu mir auf, weil sie ein bisschen kleiner ist als ich, nicht? Und dann sagte sie, Andreas, ich gehöre noch zur CDU. Ich hasse CDU. Zum Club der Ungeküssten. Das hatte ihr Vater ja eingeschärft. Lass dich nur von dem jungen Mann küssen, der dir auch verspricht und dem du das abnehmen kannst, dass er dich mal heiraten wird. Ich hätte der Gabi sagen müssen, ja, ich gehöre zur SPD. Spontan, plump und dumm. So bin ich eher. Aber ich möchte euch heute Morgen ein paar Hinweise geben, wie wir vielleicht gerade in diesem Bereich Behutsamkeit lernen oder ja, Prinzipien der Schrift auch verwirklichen können. Wir haben am Freizeitheim Shoppen vor 3 Jahren ein neues Nebengebäude errichtet, die Arche Noah, Aaron und Silas, ja genau, du kennst es. Als damals der Betonwagen kam und die Fundamentplatte gegossen hat, da waren noch so 4, 5 Kubik Beton übrig. Und ich dachte, das ist kein Problem, können wir brauchen, da ziehen wir hier rasch ein Mäuerchen. Ich hatte noch so Bruchsteine übrig, aber der Beton, der musste sofort gegossen werden. Und der Betonfahrer, ja, ich muss weg, wo kann ich das jetzt hinkippen? Und da haben wir ebenso rasch ein Streifenfundament gegossen. Das könnt ihr euch mal angucken. Das macht Schlängelinien, liegt so halb in der Böschung. Und da steht heute ein Natursteinmäuerchen drauf. Weil einmal den Beton abgekippt, dann ist es zu spät. Dann kannst du vielleicht noch eine halbe Stunde hin und her schippen und ein bisschen Form geben und das war's. Und ich glaube, dass ihr momentan euren Beton vielleicht noch im Mischer habt, aber ihr könnt ihn nur einmal abkippen und was ihr jetzt für Weichen stellt, das hat eine lebenslange Bedeutung. Und ich hoffe, dass ihr nicht ja, Mist macht und einfach so drauf loswurschtelt, sondern dass ihr auch ein bisschen planvoll vorgeht im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Und ich möchte einsteigen mit einem ganz interessanten Vers aus Sprüche 30. Aus Sprüche 30. Vers 18. Das ist ja ein Ausspruch von Agur, das heißt Sammler. Manche Jungs sind, glaube ich, Sammler, was so Liebschaften und Erfahrungen angeht. Aber hier der Agur, der hat folgende Weisheit gesagt. 3 sind es, Sprüche 30, Vers 18, 3 sind es, die zu wunderbar für mich sind. Und 4, die ich nicht erkenne. Der Weg des Adlers am Himmel. Der Weg einer Schlange auf dem Felsen. Der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere und der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Ist euch der Vers irgendwie vertraut? Kennt ihr den schon? Habt ihr schon ein bisschen was dazu gehört? Dann denkt man nochmal ganz neu drüber nach. Also drei Sachen, die erfüllen mich Verwunderung, wie so ein Adler am Himmel kreist. Wie eine Schlange ohne Beine, ohne Gliedmaßen sich unglaublich schnell und behende auf so einem Felsen bewegen kann. Und dann verlässt er das Tierreich und kommt mehr zur Technik. Ein Schiff, wie das mitten in den Meeren navigiert. Das erfüllt den Agur mit Verwunderung. Aber was über sein Begriffsvermögen hinausgeht, das ist der Weg eines Mannes mit seiner Jungfrau. Wie zwei sich finden, wie irgendwie die zwei Geschlechter aufeinander wirken und sich finden. Das ist schon sehr verwunderlich. Ich komme gerade aus Schoppen vom Freizeitheim, da haben wir noch eine Gruppe da und ich soll grüßen vom Joel Wiest. Kennt ihr jemand? Der hat uns gerade heute seine Verlobte vorgestellt. Und das ist jedes Mal ein Wunder, wie sowas geht, wie sich zwei finden. Und er hat das heute Morgen beim Frühstück erzählt. Der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Wenn man das jetzt hier aus diesem Vers so ein bisschen ableitet, ist das vielleicht auch so wie mit dem Adler. Ihr Jungs, verschafft euch erstmal so einen Überblick. Stellt euren Blick scharf. Dann, da kommen auch harte Brocken, da kommen auch Hindernisse, auch Felsen, schroffes Material, heißer Boden. Und dann der Weg des Schiffes im Herzen des Meeres. Da wird es auch ganz schön stürmen und schwanken. Da gibt es Untiefen und Abgründe. Aber was haben diese drei oder vier Bilder hier gemeinsam? Worum geht es hier? Ich habe jetzt noch in der Folge mir nach einen Artikel dazu gefunden. Interessant, dass es in allen drei Medien stattfindet hier. Gasförmig, flüssig und fest. Ne? Die Schlange bewegt sich auf dem festen Felsen, das Schiff im Wasser, der Adler in der Luft. Irgendwie sind sie alle auf Beutesuche. Was ist das für ein merkwürdiges Bild? Alles sind irgendwie schwer zu bezwingende Elemente, also für uns Menschen eigentlich schwer. Luft, der Fels, das Meer. Es ist auch gefährlich, sich aufs andere Geschlecht zuzubewegen. Aber was ich jetzt neulich über diesen Vers hörte, das hat mich wirklich froh gemacht, nämlich, was ist das zugrunde liegende, das Gemeinsame beim Adler, bei der Schlange, beim Schiff? Wie? Sie kennen den Weg nicht. Man erkennt den Weg nicht. Ja, was heißt das? Man erkennt den Weg nicht. Das ganz Verblüffende ist, wenn ein Adler da am Himmel gecruised ist oder wenn eine Schlange gerade über einen Felsen gehuscht ist, wenn das Schiff gerade so schon wieder ein paar Seemeilen weiter ist, da bleibt keine Spur zurück. Ne? Oder seht ihr so einen Kondensstreifen vom Adler oder so eine Schürfspur von der Klapperschlange? Hier steht nicht der Weg einer Schlange im Sand oder der Weg eines Eisbrechers durchs Polarmeer. Der Adler am Himmel, die Schlange auf dem Felsen, das Schiff im Meer, die hinterlassen keine Spur. Und ich glaube, das ist schon mal eine knallharte Botschaft für den Umgang mit dem anderen Geschlecht. Ich kenne viele, viele gebrochene Herzen. Ich weiß, wie leichtfertig Jungs mit Mädchen sein können, wie manche sich einfach Hals über Kopf in irgendwelche Verbindungen stürzen und dann Rückzieher und dann bleibt aber sehr wohl eine Schürfspur oder eine Narbe. Also, könnt ihr euch daneben schreiben hier, spurlos. Sie hinterlassen definitiv keine Spur. Ich habe mal nachgeguckt bei dem Deutsch-Juden Martin Buber, der hat auch die Bibel übersetzt und der kann so richtig kernig schreiben. Und der hat diesen Vers so übersetzt: Der Weg des Adlers Himmel an, der Weg der Schlange auf den Fels, der Weg des Schiffs
ans Herz des Meeres, der Weg eines Mannes an die Frau. In seiner Übersetzung wird deutlicher, dieses darauf zubewegen, diese Annäherung, ne? Die Absicht, das wird hier deutlich herausgestellt. Und das würde ich mir so wünschen, für jeden, der hier sitzt, der noch nicht in einer festen Beziehung ist, der noch nicht sein von Gott gedachtes Gegenüber gefunden hat, lasst das Werben um den anderen oder das Finden des anderen, lasst das ein Wunder, ein Geheimnis, irgendwas Mysteriöses bleiben, etwas Zauberhaftes, etwas Spannendes, etwas Originelles, was Unerklärliches. Und schmiert den anderen nicht an, weil so geht hier dieser Vers weiter. Nicht so die ehebrecherische Frau. Sie isst, wischt sich den Mund ab und sagt, ist was passiert? Habe ich was gemacht? Da wird eine Spur hinterlassen. Da ist was angeschmiert, beschmiert. Wir hatten einen FSJler in Schoppen. Der wollte verschleiern, dass er sich verlobt hatte. Er wollte die WG so ein bisschen hinterm Berg halten. Und dazu machte er zur Tarnung einem anderen Mädel so ein bisschen den Hof. Damit keiner drauf kommt, dass er schon längst gebunden ist. Wir waren schon ziemlich entsetzt, als wir das hörten. Das war ja nur ein Ablenkungsmanöver. Ihr solltet das ja nicht mitkriegen. Ich habe gar nichts gemacht. Habe ich ein Unrecht begangen? Ja, da müssten wir das andere Mädel mal fragen. Übrigens, nach diesem Vers, hey, danke sehr. Nach diesem Vers sollte es auch die Aktivität des Mannes sein. Nicht die Frau soll sich den Mund abwischen und sagen, hab ich was gemacht? Sondern der Mann sollte was tun. Das ist der Weg des Mannes an seine Jungfrau. So ähnlich wie der Herr Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt zu den Jüngern, sondern ich habe euch erwählt. Der Bräutigam hat sich seine Braut gesucht. So ist es, glaube ich, richtig. Das Problem ist nur, dass wir kaum Männer haben, die aus den Schlupfen kommen. Die männlich sind, die mutig sind. Das stelle ich immer wieder fest, auch jetzt bei unserer Bibelwoche. Wir hatten viele patente, hingegebene, vorbildliche Frauen, aber so viele schlurfige Kerle. Erweist du dich männlich, bist du ein Mann, der auch sich auf Dinge zubewegt. Als unsere Tochter 8 Jahre alt war, kam sie zurück aus der Grundschule, die Lea, und da hatten sie so eine Art sexuelle Frühförderung. Es ging um, mein Körper gehört mir oder was, so ein, habt ihr wahrscheinlich auch alle durchlaufen. Und dann hatte sie ganz viele Fragen zum Thema Sexualität. Mit 8. Und sie lag dann abends im Bett und sprach mit mir noch. Und dann sagte sie, oh Papa, ich finde das aber ganz komisch oder ekelig und so. Da habe ich ihr gesagt, Lea, noch findest du das vielleicht alles ganz abstoßend, aber eines Tages werden auch für dich die Jungs ganz interessant. Warte mal ab. Aber denk immer dran, dass du was ganz Kostbares bist. Denk dran, dass dein Körper was sehr Wertvolles ist. Und deshalb lass nie zu, dass ein Junge dir zu nahe kommt. Dann hau ihm auf die Finger. Hast du mich verstanden? Und weißt du was, Lea? Als Zeichen dafür, wenn du das schaffst, wenn du dein Leben als eine Kostbarkeit bewahrst, dann werde ich dir eines Tages mal ein weißes Brautkleid kaufen. Das ist nämlich das Symbol dafür, dass die Braut ganz weiß, rein ist, unberührt. Und das bedeutet, schaut, ich habe aufgepasst, dass ich meinen Wert nicht verliere. Dass ich reingeblieben bin. Und dann sagte die kleine 8-jährige Lea, ne Papa, und wenn ich mit Jungs rumgeknutscht habe, dann kaufst du mir so ein Dalmatinerkleid. Voll mit schwarzen Flecken. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man so, ist eigentlich mal ein Punkt in Flensburg hat, wenn man so auch die Brautkleider oder die Anzüge der Herren noch ein bisschen bestücken würde, mit so Applikationen. Zwischen Versuchung und Verantwortung. Ich war gestern auf Spiegel Online und wollte irgend so einen kurzen Filmclip mir angucken. Und dann kam direkt im Vorspann eine Kondomwerbung. Das von euch denn auch gesehen? War gestern in der tagesaktuellen Werbung? Keiner gesehen, ne? Das ist irre. In den allerschönsten Farben mit romantischster Musik dahinter, wo du es gar nicht vermutest, springen dich Bilder an. Du durchblätterst irgendwelche Magazine, du streifst durchs Internet, du joggst am Strand und überall stößt du auf nackte Haut. Lässt dich das kalt? Also mich nicht. Bleibst du cool? Schon vor beinahe 300 Jahren hat der Goethe ein Gedicht geschrieben, das geht so. Ich ging im Wald, so vor mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümlein stehen, verlockend duftend, hinreißend schön. Ich wollte es pflücken, da sagte es fein, soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grub es mitsamt seinen Wurzeln aus, zum Garten trug ich's an meinem Haus und pflanzte es an geeignetem Ort. Nun wächst es weiter und blüht immerfort. Kapiert ihr was? Es ist genau diese Parallele, Versuchung oder Verantwortung. Du kannst eine Blume pflücken oder du kannst eine Blume pflanzen. Und das wäre mein Anliegen für heute Morgen. Seid nicht so dumm, euch auf irgendwelche augenblicklichen Versuchungen einzulassen. So, pflücken. Ne, Fetti, sagte mir mal ein Praktikant bei uns im Architekturbüro, wer wird die Blume am Wege nicht pflücken? Also nimm mit, was geht, wo sich eine Chance bietet. Ja, es gibt so viele Gelegenheiten und ich erinnere mich auch an manche Momente, an manche heiße Gelegenheit in meinem Leben, wo man mal eben was hätte pflücken können. Soll ich zum Welken gebrochen sein? Aber wir können auch eine Pflanze irgendwie eingraben, in die richtige Bedingung setzen und sie wird ein Leben lang blühen. Immerfort, sagt Goethe. Und dafür will ich heute Morgen hier stehen, als einer, der euch einfach nur sagt, bitte seid verantwortungsbewusst, gerade im Bereich Liebe, Sexualität, Partnerwahl, weil wenn ihr das Pflänzchen richtig einpflanzt, dann habt ihr ein Leben lang Freude daran. Und das kann ich bestätigen, dass eine gelungene Ehe was ganz, ganz Kostbares ist und dass es schöner und schöner wird. Deshalb solltest du auch als Teenager dich einfach in Geduld fassen. Obwohl alle anderen schon zu zweit über den Hof schlendern oder an der Ecke rumknutschen. Nicht einfach pflücken. Denk dran, du kannst es was pflanzen und hast ein Leben lang was Blühendes. Ich habe demnächst Geburtstag, stell dir vor, meine Kinder schenken mir so einen Karton und sagen, hier Papa, das ist für dich. Ich reiße es auf, ein paar Schlittschuhe. Papa, du musst mal wieder ein bisschen Sport machen. Hier ein paar Schlittschuhe für dich. Für auf der Lister oder auf der Agger. Ich sage, das ist auch eine gute Idee. Ich bin schon 30 Jahre keinen Schlittschuh mehr gelaufen. Aber da liegt da so ein Warnzettel drin. Erst Schlittschuh laufen, wenn das Eis fest und tragfähig ist. Ah ja. Das ist ja grausam. Da muss ich ja vielleicht noch bis im Dezember oder vielleicht sogar bis in Januar warten. Also, das schaffe ich nicht. Den ganzen November und Dezember enthaltsam leben, das schaffe ich nicht. So machen das viele mit ihrer Sexualität. Sie haben schon die Schlittschuhe, aber das Eis ist noch nicht da. Oder es ist noch nicht tragfähig. Aber es ist einfach nur dumm und sehr, sehr schädlich, sehr selbstgefährdend, wenn man einfach schon mal die Schlittschuhe ausprobiert. Ohne tragfähige, ohne belastbare Unterlage. Noch immer, also auch in unserer Zeit, Antworten auf die Frage, was halten Sie für besonders erstrebenswert? Was ist für Ihr Leben ein ganz großes Ziel? Noch immer antworten 83% eine eigene Familie mit Kindern. Cool, ne? In unserer total kaputten Zeit. Und auch, wo vielleicht Kinder das nie kennengelernt haben, nur Patchwork kennen, sagen immer noch 83%, boah, eine eigene Familie und eigene Kinder, das halte ich für sehr erstrebenswert. Darf ich mal kurz um Handzeichen bitten, wer ist hier noch unter 17? Unter 17? Ja. Wer von euch hält einen Führerschein für erstrebenswert? Bitte mal Hände hoch. Ja, hier vorne fehlen ein paar Hände. Ja. Ein Führerschein ist eine feine Sache. Also sobald du ihn hast, da weitet sich dein Wirkungskreis sehr. Du bist total flexibel. Ist schon klasse, ein Führerschein. Aber wenn man einen Führerschein machen möchte, dann muss man sich irgendwie da in diese Theoriestunden setzen. Man muss diese Pflichtstunden machen, muss einen Haufen Geld auf die Hand nehmen. Vorher vielleicht jobben gehen oder die Oma angraben. Führerschein, da bist du bereit, richtig viel zu investieren. Da machst du ein paar Monate fast nichts anderes. Klemmst dich ja 2-3 Mal die Woche da in die Fahrschule, machst die Stunden, nimmst einen zweiten und dritten Anlauf für die Praxis, für die Prüfung. Und dann, nach 1.000 oder 2.000 Euro, dann hast du ihn. Das ist doch irre, oder? So viel Geld. Aber wir halten das für erstrebenswert. Aber wie viel bist du bereit zu investieren für deine Eheberechtigungskarte? Was nimmst du da auf dich, um irgendwie fähig zu werden, eine Ehe zu führen? Wie ein Fahrzeug. Investierst du irgendwas? Wir investieren 10 bis 13 Jahre Schule für eine gescheite Ausbildung. Wir investieren 3 bis 6 Jahre für ein gescheites Studium oder eine Berufsausbildung. Und das tun wir nur für ein Arbeitsleben. Wann soll es jetzt aufhören? 67, 65, 63? Für, was weiß ich, 40 Jahre Berufskarriere. Aber eine Ehe dauert womöglich noch länger. Meine Eltern feiern in diesem Jahr 50 Jahre. Goldhochzeit. Was investierst du in diese Frage, wie kann ich ehetauglich werden? Und dazu möchte ich mit euch Ruth Kapitel 2 öffnen. Und ich hoffe, wir finden uns ein bisschen darin wieder, auch wenn das eine ganz andere Zeit, ein ganz anderer Kontext ist. Was hast du schon irgendwo mal mit der Landwirtschaft zu tun, wie hier Ruth Kapitel 2? Ich brauche euch den Kontext gar nicht groß zu erläutern. Vielleicht nur so viel. Da ist eine Moabiterin, die Ruth, und die war gewiss keine Vogelscheuche, ist da auf diesem Feld und ist den ganzen Tag dabei, sich zu bücken nach so ein paar Hälmchen, bis sie ihren Arm voll hat, um abends der Naomi irgendwie so ein Müsli zu machen oder ein bisschen Brot zu backen. Und was wir hier in Ruth 2 finden, zumindest habe ich das neulich mal so für mich entdeckt, ist die ganz reale Gefahr sexueller Grenzüberschreitung. Darum geht es hier in Ruth 2. Die ganz reelle Gefahr sexueller Grenzüberschreitung. Ich möchte gar nicht wissen, was allein hier in diesem Raum an Erfahrungen sitzt, an Verletzungen, weil irgendwie Übergriffe stattgefunden haben. In der eigenen Familie. Ich möchte gar nicht wissen, wo ihr Jungs vielleicht knisternde Gelegenheiten hattet und eure Finger nicht bei euch behalten habt oder wo ihr irgendwie schuldig geworden seid am anderen. Und das finden wir hier auch in Ruth 2. Und ich will das mal zeigen. Kapitel 2, Vers 9. Als der Boas dieses Mädel da auf dem Acker entdeckt, erkundigt er sich, wer ist das? Und dann gibt er eine kleine Verordnung raus. Ruth 2, Vers 9. Habe ich nicht den Knaben geboten, dich nicht anzutasten? Dann finden wir ein bisschen später in Vers 15. Sie stand auf, um aufzulesen. Boas gebot seinen Knaben und sprach, auch zwischen den Gaben mag sie auflesen und ihr sollt sie nicht beschämen. Ihr sollt sie nicht antasten. Ihr sollt sie nicht beschämen. Dann in Vers 16, ihr sollt sogar aus den Bündeln Ehren für sie herausziehen, sie liegen lassen, damit sie sie auflese. Und ihr sollt sie nicht schelten. Das dritte Mal, ne? Und es kommt noch eins. Am Ende des Kapitels lesen wir Vers 22. Naomi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden ausgehst, damit man dich nicht anfalle. Also nochmal, nicht antasten, nicht kränken, nicht schelten, nicht anfallen. Was ist das? Führt euch mal vor Augen, was hier gerade stattfindet. Hier kommt eine Frau, eine junge Frau, sie hat ihren Mann früh verloren, sie ist noch recht jung, sie hat noch eine Attraktivität, aber sie ist total arm, das sieht man daran, dass sie sich nicht Getreide kauft, sondern dass sie die Nachlese macht. Das war damals nur für die Armen die einzige Chance zu überleben. Sie ist arm, sie ist allein. Sie ist ganz allein. Da ist nicht so ein Bodyguard neben ihr oder die Naomi hockt im Schaukelstuhl daneben, sondern sie ist allein und sie ist eine Ausländerin. Das heißt, sie ist freiwillig. Man kriegt überhaupt keine Probleme, wenn man hier bei diesem Mädel zudringlich würde. Überhaupt nicht. Sie ist arm, sie ist allein und sie ist eine Ausländerin. Und deshalb sagt hier der Boas, Freundchen, Burschen, hier ihr Erntehelfer, ich will euch mal was sagen. Ihr werdet von diesem Mädel die Finger lassen. Ihr werdet sie weder begrapschen, noch werdet ihr sie irgendwie belästigen, noch werdet ihr sie irgendwie einschüchtern. Und die Naomi sagt auch, Ruth, das ist gut, wenn du dich nahe zu diesem Boas hältst oder wenn du bei den Mädchen da bleibst, bei den Mägden, damit du nicht behelligt wirst, nicht überwältigt wirst oder gar vergewaltigt. Das meint Naomi. Also merkt ihr was? In diesem Kapitel geht es darum, wie kann man dafür sorgen, dass nicht eine sexuelle Übergriffigkeit stattfindet hier an der Ruth. Ich finde das schon krass, dass der Boas genau dafür sorgt. Ihr Jungs, hier, hört her, nicht antasten, nicht beschämen, nicht schelten oder nichts zuleide tun, sie nicht anfallen. Waren das damals alles so Lustmolche oder was? Waren das nur Sittenstrolche da, die Schnitter? Nee, das ist die ganz reelle Gefahr der Übergriffigkeit im Umgang zwischen den Geschlechtern. Wie bewältige ich Begierden, sexuelle Versuchungen, brennende Lust? Wie halte ich das im Zaum? Ich glaube, hier in dem Kapitel könnte man Folgendes ableiten. Junge Kerle brauchen klare Regeln. Ältere Leute brauchen eine abgeklärte Reife. Regeln oder Reife? Das ist jetzt ein bisschen mehr eine Botschaft für Jungs. Ihr merkt schon, ne? Hier steht ein Redner. Die Schnitter brauchen Regeln und der Boas, der benötigt Reife. Stell dir mal vor, du liegst nachts da, schläfst richtig gut und auf einmal merkst du, dass an deinem Fuß irgendwas sich bewegt, es raschelt deine Bettdecke und dann riechst du nur, boah, ein edles Parfum und dann kommt da irgend so eine Frau zu dir ins Bett gekrochen. Das ist dem Boas passiert. Und der Boas, der hat diese Selbstbeherrschung, dass er sagt, meine liebe Ruth, guten Abend, aber wir sollten uns irgendwie hier trennen, unauffällig, und vor allen Dingen, wir sollten das irgendwie auf eine legale Schiene setzen, was du hier beabsichtigst. Ich weiß nicht, was bei dieser Szene hier passiert wäre, wenn das ein Alexander vom Stein, ein Andreas Fett oder ein Werner Mücher gewesen wäre, die da auf dieser Tenne gelegen hätten. Der Boas. Der ist total reif, abgeklärt und sagt, Ruth, nicht so eine gute Idee. Geh mal besser, bevor die Leute irgendwas hier vermuten. Die Jugend braucht Regeln, das Alter braucht Reife. Weil was hier geschieht, ist von aller weitreichendster Bedeutung. Habt ihr euch mal überlegt, wäre was in Kapitel 2 schiefgelaufen, hätte Kapitel 3 und 4 nie stattgefunden. Kapitel 2 wäre Ruth irgendwie unter die Räder gekommen. Kapitel 3 und 4 hätte nie stattgefunden. Und sie war eingewoben in den Erlösungsplan Gottes. Sie sollte mit eine Stammmutter unseres Herrn werden. Deshalb, sie war gekommen, unter den Flügeln Gottes Zuflucht zu suchen. Und Gott hält auch seinen Arm, seine Schwinge darüber. Und Gott kann das auch über deinem Leben. Er kann dich so beschirmen und auch vor dir selber dich bewahren, damit die Sache gut geht. Kapitel 3 und 4 hätten nie stattgefunden, wenn Kapitel 2 schiefgelaufen wäre. Übrigens, wie alt schätzen ihr hier die Schnitter in diesem Kapitel? Wie alt waren die ungefähr?
Zwischen 20 und 30.
Ich glaube, sie waren jünger. Denn es wird hier betont, Vers 9, habe ich nicht den Knaben geboten, von dem, was die Knaben schöpfen. Und auch nochmal in Vers 15, Boas gebot seinen Knaben und sprach. Also sind anscheinend noch recht jung. Und auch die Schnitterinnen oder die weiteren Mitarbeiterinnen sind auch noch sehr jung. 22 heißt es, halt sich zu seinen Mägden oder Mädchen. Und auch in Vers 23. Also die sind noch recht jung. Und das ist, glaube ich, das Schwere in unserer Zeit. Früher wurden wirklich Menschen kaum geschlechtsreif, da wurden sie auch schon verheiratet. Ja, im Alten Testament war es noch ein bisschen anders. Isaac war schon 40. Aber das ist eben unsere Krux. Wir sind schon sexuell reif, aber noch lange nicht heiratsfähig. Man sagt so, 6 bis 8 Jahre liegen generell zwischen einer sexuellen Reife und einer Persönlichkeitsreife. Bis du mal halbwegs verantwortungsbewusst bist, dein Leben geregelt kriegst, dass man dich überhaupt auf andere loslassen kann. Da liegen 6 bis 8 Jahre dazwischen. Und das ist eben die Zeit, wo wir behutsam sein müssen im Umgang mit einem anderen Geschlecht. Die Erotik ist schon am Erwachen, aber da fehlt noch ein S. Sie muss noch erwachsen werden. Es ist wie beim komplett installierten Rohbau. Die ganzen Leitungen liegen schon, die Elektriker sind schon von der Baustelle weg, aber sie haben noch nicht die Sicherungen reingeschraubt. Und dann macht einer schon da Saft drauf, und dann ist der ganze Bau unter Strom, aber noch keine Sicherungen drin. So ähnlich ist es mit der Pubertät. Kein Wunder, dass es da zu Kurzschlussreaktionen kommt oder dass so manches Mädel da verkohlt wird. Wie werden wir verantwortungsbewusst im Umgang mit dem anderen? Wie ist es bei dir, wenn du mal nicht unter Observation bist, unter elterlicher Obhut, wenn du nicht mit deinen Eltern in Urlaub fährst, sondern in der Jugendgruppe? Wie verhältst du dich auf Klassenfahrten, auf Studienfahrten? Was machst du im Schwimmbad? Wie bewegst du dich im Internet? Was ziehst du dir für DVDs rein? Da wäre mein Rat an dich, setz dir klare Regeln. So wie Boas sagt, das und das und das und das macht ihr nicht. Habt ihr mich verstanden? Er braucht einfach klare Regeln. Und ich bin meinem Schwiegervater sehr dankbar, der hat uns damals als junges Pärchen ganz klare Regeln gesetzt. Wenn ihr anruft, nur eine Viertelstunde. Wenn ihr euch trefft, ihr seid um 10 wieder zu Hause. Wenn ihr zusammen sein wollt, nur in öffentlichen Räumen. Das war klasse. Das waren einfach Regeln, die haben meine Frau und mich sehr behütet
Und die haben das alles noch sehr viel prickelnder gemacht. Setz die Regeln oder lass die Regeln setzen. Unsere Tochter, die Lea, die ist 18 und ist schon verlobt. Aber wir müssen dem Pärchen Regeln setzen. Wir müssen dem Jona und der Lea sagen, das und das erwarten wir von euch, haltet euch daran. Und ich glaube, das ist gut für die Jugend, wenn sie Regeln bekommt. Und allmählich wird sich auch eine Reife einstellen. Ein Boas, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, wer sein Leben als junger Mann gemaßregelt hat, aber ist dann plötzlich reif. Oder plötzlich, allmählich. Sprüche 6, Vers 27. Da müssen wir eigentlich mal ein Experiment machen, damit das ein bisschen eindrücklicher ist. Nur ein Feuerzeug hier, eine Kerze. Muss nicht sein. Hier steht, sollte jemand Feuer in seinen Gewandbausch nehmen, ohne dass seine Kleider verbrannt würden? Ja los, steck dir doch mal so ein Stöfchen in den Sakko oder halt mal so eine Fackel unter deine Strickjacke. Mach das mal. Wirst du dich nicht verbrennen? Ey, wie doof. Das macht kein Mensch. Sollte jemand Feuer in seinen Gewandbausch nehmen, ohne dass sich seine Kleider verbrennen? Und leider meinen viele, das geht doch. Manche gucken sich Filme an und sind da anscheinend ganz schmerzfrei. Du wirst dich verbrennen. Du wirst dir die Fantasie verkohlen. Du wirst dir deine Kleider verbrennen. Die Kleider sind in der Bibel oft das Bild dafür, ja, was man von außen von uns wahrnimmt, unser Zeugnis in dieser Welt, ob wir glaubwürdig sind oder nicht. Du wirst angeschwärzt und mit einem verbrannten Kittel darum rennen, wenn du Feuer in deinen Gewandbausch nimmst. Sei behutsam. Tu das nicht. Lass die Finger davon. Neulich hörten wir von einem Pärchen, die waren noch nicht verlobt. Die hatten sich ein Wohnmobil gemietet und wollten eine Wohnmobilreise machen. Puh, cool, ey. Sollte jemand Feuer in seinen Gewandbausch nehmen, ohne dass er sich verbrennt? Das geht nicht. Sei nicht doof, du verbrennst dich. Hier im Buch Ruth finde ich so cool. Wo lernen Boas und Ruth sich kennen? Boas hat so ein Weidenkörbchen unterm Arm, geht gerade in Bethlehem über den Bazar und dann steht da der Boas am Café und sieht die Ruth kommen und dann spricht er sie mal an. Nein, sie lernen sich nicht auf dem Bethlehem-Bazar kennen. Auch nicht bei Boas im Wohnzimmer beim Chillen. Auch nicht auf der Gerstensaftparty abends auf der Tenne. Sondern sie lernen sich kennen. Der Boas beobachtet sie bei der Arbeit. Er sieht die Ruth in ihren Alltagsbezügen, im stinknormalen Alltag, wo sie sich nicht zurecht gemacht hat. Wo man sieht, wie sie drauf ist, was für Charaktereigenschaften sie hat. Boas begegnet der Ruth bei der Ernte, im Dienst, im Einsatz. Und das wäre ein Tipp für mich, für euch, von mir. Wenn ihr einen Partner sucht, dann bitte unter echten Bedingungen. Nicht das Internetprofil oder Facebook-Profil angucken. Das könnte geschönt sein, sondern mach die Augen auf und beobachte jemanden im Alltag. Schau dir mal an, wer heute hier auf dem Kummersbacher Jugendtag die wirkliche Arbeit macht. So lernt man sich kennen, wenn man sich beobachten kann, am besten im Einsatz. Deshalb bin ich sehr begeistert von christlichen Einsatzfreizeiten, von Fischerboot oder von Strami oder Missionseinsätzen, weil das ist sozusagen bei der Erntearbeit, da kannst du den anderen wirklich mal sehen, wie er ist, wie er auch geistlich fleißig erntereif ist.
Ich finde das so klasse. Wer kam eigentlich auf die Idee, Ähren zu sammeln? Wisst ihr das? War das Boas? War das Ruth? War das Naomi? Steht in der Bibel. Wer kam auf die Idee? Wer hat es gefunden? Ja. Lies mal bitte. Ruth sprach: Hey, lass mich doch aufs Feld gehen. Ich könnte doch da so ein bisschen sammeln gehen. Ruth kam auf die Idee. Es war ihre Initiative. Und das ist jetzt vielleicht nur ein kleiner Exkurs, aber auch ganz wichtig zum Thema Reifwerden. Wenn ihr euch nicht allmählich lernt, selber zu ernähren, geistlich selber zu ernähren, dann seid ihr noch nicht heiratsfähig. Die Ruth kommt auf die Idee, wir müssen was tun, ich könnte ja vielleicht Ähren sammeln. Und dann geht sie und bückt sich nach jedem Halm und macht das mal. In der heißen Sonne, dort im Nahen Osten, bückt sie sich und bückst dich und da noch. Und du siehst nebendran, wie die mit der fetten Sense oder mit der Sichel ganze Gaben abhacken. Und du, da ein Körnchen, da wieder eins. Mühsam. Aber das war der Ruth nicht zu viel. Sie hat gelernt, sich zu bücken nach jedem Körnchen. Und wenn du das geistlich lernst, wenn du einfach lernst, deine bescheidene stille Zeit zu machen und wenn es noch so unergiebig scheint, wenn du denkst, oh, ein paar trockene Körner, ein paar Strohhalme, mehr habe ich nicht gefunden. Mach es trotzdem. Mach das weiter. So wie Ruth sich ganz geduldig nach Körnern bückte und plötzlich erlebte sie, wie Boas zu ihr sprach und wie er ihr den ganzen Rockschoß da vollkippt. 3 Maß Gerste, was? Das ist wirklich so. Das ist ein geistliches Prinzip. Nur die, die sich bücken und die kleine Disziplinen einüben, auch geistlicherweise, die werden auch erleben, wie Boas, also der Herr Jesus, der Erlöser, zu ihnen spricht und wie sie reich gesegnet werden. Aber fang erstmal klein an. Bring die Disziplin auf. Das ist mühsam. Aber bald wirst du erleben, dass er, was hier in Lukas 6, Vers 38 steht, Lukas 6, 38. Gebt, und euch wird gegeben werden, ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Und was mir in dem Kapitel hier auch noch in Ruth 2 wichtig ist, der Boas, der kommt nicht, stößt die Ruth an. Na Mädel, weißt du eigentlich, wer ich bin? Acker gehört mir. Und irgendwie, er lässt nicht seine Übermacht raushängen, sondern, und er baggert auch gar nicht, sondern was macht er in Vers 5? Er holt erstmal Erkundigungen ein. Wer ist denn das da? Zu wem gehört denn dieses Mädel? Ich kenne die gar nicht. Erkundigungen einholen. Sehr guter Tipp für den Umgang mit dem anderen Geschlecht. Hol mal Erkundigungen ein. Ringe um Objektivität. Frag mal einen anderen. Du, was weißt denn du von der oder von dem? Was mir bei Boas auch gefällt, er ist total respektvoll. Er begegnet der Ruth nicht als Großgrundbesitzer, ne Mädel, sondern auf Augenhöhe, respektvoll. Und der Boas ist dabei sehr gottesfürchtig. Das sehen wir hier in Vers 4. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sprach zu den Schnittern: Hi! Und die Schnitter antworteten: Hallo! Nein, der Boas sagt: Der Herr sei mit euch. Und sie antworten: Ja, der Herr segne dich. Auf seinem Acker ist der Boas irgendwie gottesfürchtig, hat irgendwie Gott vor Augen. Der Boas ist zuvorkommend, er ist nett, er ist ritterlich, reif. Und er ist gönnerhaft und spendabel. Ihr Jungs, solange ihr den Mädels noch nicht was ausgeben könnt, lasst die Finger davon. Er ist gönnerhaft, Vers 8. Halte dich hier zu meinen Mägden und du kannst auch hier essen und bist herzlich eingeladen.
Und das Wichtigste, und das ist mir jetzt sehr wichtig, weil ich stelle fest, dass es im Zeitalter unserer Kommunikationsmittel immer weniger möglich wird. Boas kann kommunizieren. Er kann mit einer Moabiterin mit vielleicht einem anderen Dialekt kommunizieren. Ihr Jungs, ihr müsst nicht kuscheln, knutschen und Körperkontakt lernen, sondern kommunizieren. Und ich stelle fest, dass es immer weniger können. Und zwar kann der Boas nicht nur so ein bisschen fachsimpeln, sondern er kann zu ihrem Herzen reden. Da sagt ihr Ruth, boah, danke, du hast zu meinem Herzen geredet. Der Boas ist alles andere als ungestüm, nicht so wie damals, als Jakob der Rahel am Brunnen begegnet. Er fiel ihr um den Hals und küsste sie. Er hat sie emotional völlig überwältigt und in Bann geschlagen. Das ist falsch. Sondern der Boas, er ist taktvoll und er kommuniziert. Ihr Jungs, lernt das, übt das. Wann habt ihr euren letzten handschriftlichen Brief geschrieben? Ihr Jungs, schreibt mal wieder eurer Oma oder schreibt mal irgendeinem Freund im Ausland oder irgendeinem, der gerade woanders studiert, schreibt mal wieder einen ganz normalen Brief. Weil ein Mädel legt auch, glaube ich, Wert darauf, auf einen echten Brief, nicht nur auf so einen SMS-Hackschnipsel, sondern, boah, der hat mir geschrieben. Und der hat keine Sauklaue und hat sogar eine Rechtschreibung. Übt mal wieder. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz großer Schatz, wenn man gerade in so einer Verliebtheitszeit sich schreibt und das nicht nur irgendwo im World Wide Web rumgeistert, sondern wenn man das schriftlich hat. Meine Frau und ich, wir haben, als wir uns kennenlernten, haben wir zwei leere Tagebücher genommen. Gabi hat eins geschrieben, ich. Und immer wenn wir uns trafen, das waren nur alle 14 Tage, haben wir die Bücher ausgetauscht. Sie nahm meins, ich ihres. Dann durfte ich ihres durchlesen. Und dann weiterschreiben, was ich so erlebt hatte. Und so haben wir auch schriftlich kommuniziert oder in das Leben des anderen Einblick haben können. Ja, wir haben noch 10 Minuten. Ich möchte am Schluss noch etwas sagen, wenn mir das gestattet ist, zum Thema Selbstbefriedigung. Weil das in meinem Leben ein Problem war und kaum einer darüber sprach. Es war für mich so eine Erlösung, als eines Tages ich einen Freund fand, mit dem ich darüber in Austausch kommen konnte, der mir das mal auch aus eigener Anschauung berichten konnte und wir waren darüber uns helfen. Selbstbefriedigung, die dauerpräsente Droge. Also in unserer Zeit ist das, glaube ich, so entwertet oder so entzaubert, der ganze sexuelle Bereich, dass man bei nichts und gar nichts mehr irgendwas überhaupt noch empfindet. Und unsere übersexualisierte Welt, die überfordert uns, vor allen Dingen uns Jungs. Und ich will einfach noch ein paar hilfreiche Sachen, wie ich hoffe, sagen. Denn Selbstbefriedigung ist schon mal der erste Etikettenschwindel. Denn eigentlich müsste es heißen Selbstbefrustung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bibel es Selbstbefleckung nennt. 2. Korinther 7, Vers 11. Ah, nee, 2. Korinther 7, Vers 1, Entschuldigung. Lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Was ist Selbstbefriedigung anderes als Selbstbefleckung? Sie ist das Gegenteil von Selbstbeherrschung. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Selbstbeherrschung. Nicht ich gehorche meinen Trieben, sondern ich lerne sie zu regieren. Das ist Menschsein, das ist geistlich reif werden. Ich lerne, meine Triebe unter Kontrolle zu halten. Bin ihnen nicht ausgeliefert, schutzlos, willenlos.
Die Folge der Selbstbefriedigung ist Selbstverachtung. Das kenne ich von mir nur zu gut. Du bist mit dir selber nicht im Reinen. Es kriegt keiner mit, aber du bist entmutigt. Du bist so unzufrieden. Und dieser Kreislauf des Versagens, der zieht dich mal weiter runter. Und deshalb lass dir gar nicht einreden von Psychologen oder von neuen Erkenntnissen. Selbstbefriedigung, das ist allernormalste von der Welt. Das ist völlig schadlos. Körperlich wird dir das gar nichts schaden. Ha. Doch, es ist ein hundertprozentiges Suchtmittel. Und es ist das Gegenteil von dem, was Gott gedacht hat. Nämlich, Sexualität ist ein Geschenk für den anderen. Und Selbstbefriedigung ist your self-sex. Und wer sich einredet, das sei nur ein spielerisches Lusterlebnis, das schadet doch niemandem. Das ist doch nur ein Ventil. Der redet sich das schön. Denn, das kann ich nur unterstreichen, es geschieht in der Fantasie immer noch viel mehr. Ich habe verzweifelt Abhängige kennengelernt. Tiefste Gebundenheit. Und da ist geistlich der Ofen komplett aus. Die sind entmutigt. Die haben Ekel vor sich selbst. Die sind entkräftet. Und Selbstbefriedigung, das ist leider so, dazu gehören doch fast immer zwei, nämlich ich und ein gedachtes Gegenüber. Und deshalb ist die Selbstbefriedigung eigentlich Ehebruch. Ehebruch an meinem zukünftigen Gegenüber oder an meinem Gegenüber. Und deshalb haben wir auch Gewissensbisse, weil es ist eben nicht okay. Und der Teufel benutzt das, um uns geistig total lahmzulegen. Das ist eine ganz große Herausforderung, dass Gott euch den Rohbau geschenkt hat und schon die Kabel gelegt hat. Aber lerne damit umzugehen, lerne die Sicherung reinzuschrauben und lerne auch, wenn du gefallen bist, irgendwie wieder die Sicherung reinzudrücken, dass es wieder funktioniert. 1. Korinther 7, Vers 1, da steht: oder ein bisschen später genau, Vers 4, die Frau hat nicht Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Und auch der Mann hat nicht Macht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. So hat Gott die Sexualität gedacht. Das ist das Gegenteil von Selbstbefriedigung, was hier steht. Und es ist auch eine starke Belastung für eine Ehe, wenn ein Mann nie gelernt hat, seine Triebe zu beherrschen. Sexualität, das ist ein Geschenk, das hat Gott für ein Gegenüber entworfen. Und Sexualität sollte gekennzeichnet sein von Selbstlosigkeit. Und das ist das Gegenteil von Selbstbefriedigung. Und ich schließe mit Sex-Tipps am Schluss. Und zwar, erstens, Leerlauf ist Gift. Ihr seid jung, ihr habt verfügbare Zeit, ihr habt vielleicht Mittag schon immer um 3:30 Schluss. Leerlauf ist Gift. Langeweile ist schädlich. Chillen bricht den Willen. Und mich verblüfft das, dass Teenager das als das Allerattraktivste finden. Und was machst du heute Nachmittag? Oh, ein bisschen chillen. Ich finde das so, boah, so schlurfi. Leerlauf ist Gift. Such dir ein gutes Hobby, such dir eine Aufgabe. Mach einen Sport, triff dich mit Freunden, mach irgendwas Kreatives, aber nicht Leerlauf. Biete dich an, jemanden in Rasen zu mähen. Mach irgendwas, was dich ausfüllt und was dich weiterbringt. Also Leerlauf ist Gift. Ein zweiter Punkt, Bekennen ist Sieg. Wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Ich habe mich hier und da zu Leuten hingeschlichen und gesagt, ich brauche mal Hilfe oder ich möchte mich aussprechen. Bring es ans Licht. Rede mit einem Freund, gib irgendjemandem Rechenschaft über deine Internetgewohnheiten, über dein Versagen. Bitte, Bekenntnis Sieg. Vielleicht ist heute in Gummersbach irgendjemand, den du kaum kennst, aber dem du vertrauen zeigst, bekennen ist Sieg. Drittens, meide Versuchungen. Das ist ja wohl logisch. Wie kannst du Versuchungen umgehen? Fliehen oder fallen? Das ist die Alternative. Wir können nicht sagen, oh, widerstehen. Fliehen oder fallen? Meide die Versuchung. Schaff dir einen Internetfilter an. Sorg für Öffentlichkeit. Meide die Versuchung. Und viertens, such dir den guten Ersatz. Das habe ich eigentlich beim ersten schon gesagt. Such dir einen guten Ersatz. Sublimiere. Und fünftens, bete doch ehrlicher. Schrei dem Herrn doch deine Not hinaus. Schütze sie vor ihm aus. Herr, guck doch. Du weißt es. Bete ehrlicher. Ich war vor einiger Zeit in Bad Sobernheim zu Gast in einer kleinen Gemeinde. Und da hat ein Mann aus Bad Kreuznach gebetet, Herr, eigentlich will ich es ja gar nicht. Nicht mal das Wollen ist bei mir vorhanden. Bitte bewirke auch das in mir. Schenk mir einen Widerwillen gegen die Sünde. Hilf mir. Amen. Das fand ich so ehrlich. Bete ehrlicher. Und sechstens, don't panic. Ich bin als junger Kerl oft in die Selbstbefriedigung gerutscht. Ich habe manchmal mutig dagegen angekämpft und manchmal den Mut verloren. Aber irgendwie habe ich gelernt, auch nach dem Fallen wieder aufzustehen, irgendwie wieder Ermutigung zu kriegen, irgendwie auch von Gott wieder eine Hilfestellung zu empfangen. Und dann habe ich Stück um Stück überwinden gelernt. Zwinge deine Triebe, dir zu gehorchen, nicht umgekehrt. Werde erstmal reif. Und zum Glück hatte ich damals einen Freund, Michael, mit dem ich das durchsprechen konnte, mit dem ich reden und beten konnte. Und so wurden wir gemeinsam irgendwie Männer. Und das wünsche ich dir auch, dass du einen Freund hast. Aber don't panic, bitte verschieb nicht den Fokus auf dein Versagen, sondern, also hock nicht wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern Sprüche 24, Vers 16, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Ich glaube nicht, dass hier 7-mal buchstäblich zu verstehen ist. Der Gerechte steht sogar 8-mal wieder auf oder 9-mal und er steht wieder auf. 7-mal sagt die Offenbarung, glückselig. Gratulation, die überwinden. Glückselig, dem, der überwindet. Und das wünsche ich dir auch. Lerne Verantwortung. Lerne das Überwinden der Versuchung. Darf ich noch schließen mit Micha 7, Vers 7? Wo ist er denn wieder, der Micha? Junge, Micha 7, Vers 7. Ich aber will ausschauen nach dem Herrn. Ich will harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Freue dich nicht über mich, meine Feindin, denn bin ich gefallen. So stehe ich wieder auf. Sitze ich im Finstern, so ist der Herr mein Licht. Amen. Denk dran, Kapitel 4 und 5 findet nur statt, wenn Kapitel 2 klappt.